Wir wissen, dass das Zentrum der Bibel und auch das Zentrum unseres Glaubens ist der Herr Jesus selbst. Und als der Petrus den Herrn als solchen, als Sohn Gottes, als den Heiligen, als den Messias erkannt hat, da hat ihm der Herr gesagt, gleich als Antwort, ich sage dir auch, ich will meine Gemeinde bauen. Und das hat er auch angefangen, kurze Zeit danach. Nämlich, nachdem er gestorben und auferstanden war, hat er die Gemeinde gebaut. Und er baut sie noch heute. Das ist sein Herzenswunsch. Das ist wirklich im Herzen des Herrn. Du fragst, wie baut denn der Herr die Gemeinde? Und was ist Aufbau? Wo ist der Herr, der jetzt die Gemeinde baut? Kannst du ihn greifen? Sagt er dir was? Wo ist der Herr heute? Die Schrift sagt, der letzte Adam, nämlich Christus, wurde zum Geist, der das Leben gibt. Er ist heute erfahrbar als der Geist. Und wenn der Herr Gemeinde baut, dann nur mit sich selbst. Und Gemeinde ist das, nur das, was er selbst baut. Mit anderen Worten, was er selbst offenbart, was er selbst einwirkt, was er selbst verändert. Und wie wichtig ist es da für uns, den Geist zu erfahren? Die Wirklichkeit des Geistes. Ich weiß, es wird viel Humbug mit dem Wort Geist getrieben. Wir wollen uns nicht ablenken lassen von, was weiß ich, allen äußeren spektakulären Dingen. Der Geist möchte in unseren Herzen arbeiten und eine Veränderung erwirken. So, dass er seine Gemeinde bauen kann. Dass es hier keine Unterschiede mehr gibt zwischen Juden und Griechen und sonstiger Nation. Keine Unterschiede von alt und jung. Sondern alle sind ein Leib in Christus. Kein hoher, kein tiefer, wir haben auch das Lied darüber, sondern wir sind eins in diesem Christus, im Geist sind wir eins. Das ist vielen von uns bekannt und wir üben das auch. Und jetzt wollen wir ein bisschen darüber sprechen, wie wir den Geist erfahren können. Niemand soll sagen, ich kann das nicht. Weil die Schrift ganz einfache, klare Grundlagen gegeben hat, wie man den Geist erfahren kann. Für die anfängliche Erfahrung können wir Apostelgeschichte 2, Vers 37 und 38 lesen. Bei der ersten Predigt des Petrus nach Kreuz und Auferstehen des Herrn. Da fragen ihn die Juden, liebe Brüder, was sollen wir tun, um gerettet zu werden? Da sagt er, tut Buße. Kehrt um. Tut Buße. Dasselbe, was der Herr vorher den Menschen immer gepredigt hat. Tut Buße. Das Reich Gottes ist nahe. Das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße. Kehrt um. Habt eine Bereitschaft, auch den lebendigen Christus anzunehmen. Lasst euch erretten von diesem Verdorbenen, von diesem alten Geschlecht. Lasst euch erretten. Das ist eine gute Haltung, eine bußfertige Haltung, um zum Vater und zum Herrn zu kommen. Dann Römer 10, Vers 4. Da heißt es, Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Gerechtigkeit, das war das, was die Juden angespornt hat, wonach sie strebten, alle Gerechtigkeit im Gesetz zu erfüllen. Wir kommen gleich noch drauf. Aber hier sagt er, Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Glauben wir, so bekommen wir als erstes Mal die Gerechtigkeit Gottes. Es ist nicht unsere Gerechtigkeit. Ich muss das betonen. Es ist die Gerechtigkeit, die bei Gott gilt. Nicht ich habe Recht bis zum Äußersten, sondern da ist jemand für mich gestorben. Da ist für mich jemand ans Kreuz gegangen, damit ich von meinen Sünden loswerde und die Gerechtigkeit Gottes empfange. Und dann fährt er fort in Vers 8, ich will die nächsten Verse überspringen, da spricht er davon, nachdem gefragt ist, ja, wo ist jetzt Christus? Muss ich in den Himmel rauf? Muss ich unter die Erde, um Christus zu holen? Nein. Was denn? Was sagt die Schrift? Das Wort ist dir nahe in deinem Mund, in deinem Herzen. Oh, das ist ja sehr nahe. Mund und Herz. Näher geht gar nicht. Und er spricht vom Wort, er spricht jetzt gar nicht mehr von Christus. Wo ist Christus zu finden? Im Wort, im Herzen und im Mund. Habt ihr Mangel an Christus? Hier, geht zum Wort. Öffnet euer Herz, sprecht mit eurem Mund. Da werdet ihr bald merken, was der Geist ist. Geht zum Wort, öffnet das Herz, öffnet den Mund, sprecht das Wort, sprecht mit dem Herrn. Dann bist du im Geist. Lob den Herrn dafür. Aber jetzt geht weiter. Denn mit dem Herzen glaubt man zur Gerechtigkeit und mit dem Mund bekennt man zur Errettung. Denn die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden, denn es ist hier kein Unterschied zwischen Jude und Griechen. Kein Unterschied zwischen uns, Geschwister. Kein Unterschied. Es gilt für alle, was hier gesagt wird. Die Schrift ist nicht nur für ein paar wenige Auserwählte. Die Schrift ist für uns alle. Als Nahrung, als Stärkung, als Leben, als Geist. Die Schrift sagt, wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden. Kein Unterschied zwischen Jude und Grieche. Es ist derselbe Herr, reich für alle, die ihn anrufen. Ich sag euch jetzt was ganz Neues, nicht wahr? Ja, Geschwister, es ist für manche was ganz Neues. Ich darf das ruhig nochmal wiederholen. Wie kann ich den Herrn erfahren, indem ich seinen Namen anrufe? Expressis verbis sozusagen, ja? Mit meinem Herzen und mit meinem Mund. Und am besten noch zusammen mit dem Wort. Ich lese das Wort, ich rufe den Namen des Herrn an, ich spreche mit dem Herrn und auf einmal merke ich, da ist ja Leben drin. Da ist etwas, was ich noch nie erfahren habe. Plötzlich kriege ich Frieden im Herzen, Freude. Ich schmecke etwas von der Liebe Gottes. Das ist die Erfahrung des Geistes. Das ist die echte Erfahrung des Geistes. Und der Herr will uns diese Erfahrung geben. Für unser persönliches Leben und zum Aufbau der Gemeinde. Geschwister, wir haben letzten Sonntag von der Kostbarkeit geredet. Wie jemand all sein Gut verkauft hat, um dieses Grundstück zu kaufen, weil da ein Schatz drin ist. Und diesen Schatz wollte er erringen. Wir haben das auf den Herrn bezogen, der alles hingegeben hat, um die Gemeinde zu bekommen. Aber ich kann es auch auf uns beziehen, dass wir alles hingeben, um diesen wunderbaren Christus zu bekommen, plus die Gemeinde. Das ist Gottes Wohlgefallen, das war Gottes Plan von Anfang an, das ist nicht erst unsere Erfindung heute Morgen. Das ist die Schrift, wie sie schon seit 2000 Jahren besteht. Wir müssen nichts hinzufügen. Wir können alles aus der Schrift empfangen. Wir brauchen keine Sonderoffenbarung, Sonderlehren. Die Schrift ist so einfach, so klar, so direkt. Die zeigt den Weg, wie wir Christus erfahren. Jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wir müssen es nur anwenden, Geschwister. Das Christenleben ist eben nicht eine Sache im Kopf, in der Theologie oder in irgendeiner Lehre oder auch nicht in erster Linie in bestimmten Gesetzen, die wir erfüllen müssen, die wir jahrelang üben müssen, damit wir das auch richtig machen und zum Schluss stehen wir genauso leer da wie am Anfang. Nicht in bestimmten Riten, die absolviert werden müssen. Du musst auch nicht, was weiß ich, tagelang irgendein Pilgerweg laufen und dann alle möglichen Exerzitien absolvieren. Bitte nicht das Herz, der Mund, alles, das Wort, der Name, der Geist ist so nahe. Es ist nahe. Und das Wort sagt ja auch, du wirst nicht nur den Herrn erfahren, der schon kostbar ist, er ist sogar reich für dich. Er ist reich, überreich. Dass der Herr im Wort und im Gebet ist, das sehen wir hier auch nochmal in Epheser 6, Vers 17 und 18. Und Epheser 5, Vers 18 bringt noch einen weiteren Aspekt herein, wie wir den Herrn erfahren können. Nämlich in Gemeinschaft. In der Gemeinschaft, wo wir Austausch haben. Austausch an Wort, Austausch an Liedern, so wie heute Morgen. Einfach wie wir es heute Morgen gemacht haben. Aber nimm wirklich praktisch teil dran an diesem Austausch. Das ist sehr, sehr wichtig, dass ich selber mich eingebe. Weißt du, der Herr will nicht nur Zuhörer haben. Bestimmt nicht. Ich weiß, 90% der Christenheit, sie geht, um zuzuhören. Sonntag für Sonntag, regelmäßig oder auch regelmäßig zweimal im Jahr, zu Ostern und zu Weihnachten. Sie gehen hin, um was zu hören. Ich hoffe nicht und ich glaube nicht, dass wir heute alle hergekommen sind, um was zu hören. Sondern wir sind heute hergekommen, um das zu üben, was in uns ist. Nämlich Christus. Durch Wort, durch Gebet, durch Singen, durch Gemeinschaft. Austeilen. Etwas geben von geistlicher Gabe. Das ist nicht so schwierig. Aber es ist wichtig, dass wir aktiv sind in dieser Aktivität. Der Austeilung des Geistes und Empfangen des Geistes. Da wird die Gemeinde gebaut. Das ist Aufbau. Und da baut der Herr sehr aktiv mit jedem, in jedem von uns, baut er die Gemeinde. Und ich sage euch, das wird eine Gemeinde sein, die ihm gefällt. Denkt nicht an so viele Dinge, die angeblich Gott gefallen, sondern ja, sei einfach im Geist, teile Geist und Leben aus, sprich vom Herrn, verherrliche ihn. So einfach ist es. Und der Herr möchte nicht nur Zuhörer, er will Mitarbeiter. Mitarbeiter. Wir sind alle Mitteilhaber. Wenn du Teilhaber bist, bist du auch Mitarbeiter. Und es ist gut, wenn du reichlich austeilst, wenn du reichlich aktiv bist. Ja, wenn du einen Betrieb hast und hast einen Teil, 2, 3, 4, 5, 10 Teilhaber, dann ist es gut, wenn alle Teilhaber auch Mitarbeiter sind. Mitarbeiter. So kann ein Betrieb florieren, aber wir sind hier nicht in einem menschlichen Betrieb. Wir sind im Leib Christi, wo jedes Glied aktiv ist. Auch da kann man ein gutes Beispiel nehmen, nicht wahr, dass wir jedes Glied benutzen wir an unserem Leib. Und wir dürfen nicht träge sein. Wir brauchen Bewegung und möglichst jede Faser, jede Muskel soll aktiviert werden, dann sind wir gesund. Naja, gut. Bis zu einem gewissen Alter. Aber das ist einfach normal, auch uns gesund zu halten. Aber jetzt wieder zurück zum Leib Christi. Zum Leib Christi. Der Leib Christi soll gesund sein. Und das ist eine große praktische Frage. Nämlich die Frage eines jenes Einzelnen, wie er sich übt. Ja, dem Timotheus sagt der Paulus, übe dich in der Göttlichkeit. Und was sagt er davor? Die leibliche Übung ist zu wenigen Nütze, aber die Göttlichkeit ist zu allen Dingen nützlich, sagt er danach. Die Göttlichkeit, also das, was vom Geist kommt, diese göttliche, geistliche Übung, die ist zu allen Dingen nützlich. Das ist ein Wort, was wir gut praktizieren können. Lass uns das wirklich alle praktizieren. Wir wollen keine schönen Reden machen, wir wollen keine Philosophie verbreiten, auch nicht schöne Beispiele immer bringen. Lass uns einfach den Geist üben. Dann kommt jeder in die wunderbare Erfahrung des Herrn und dann kann etwas ausgeteilt werden. Ja, dann wird etwas herrlich gemacht. Jetzt habt ihr das Geheimnis gelernt. Jetzt müssen wir nur noch praktizieren. Aber ich weiß, dass die meisten das schon praktizieren. Aber lass uns alle das praktizieren. Ja, und jetzt kommen wir zu Römer 8. Aber ich werde nicht viel darüber sagen. Wir haben noch viel Zeit, über Römer 8 zu sprechen. Der Hintergrund von Römer 8 ist Römer 7, wo ein Gutmensch, ein gutwilliger Mensch, ein Mensch, der wirklich jedes Gesetz, vor allen Dingen die Ritualgesetze im Judentum, halten will. Und er merkt, er schafft es nicht. Er ist einfach zu schwach. Er kann es vielleicht einmal, zweimal, dreimal halten, aber dann schafft er es wieder nicht. Und er verzweifelt in seinem Tun, weil er ja vollkommen sein muss. Und das geht so weit, dass er ganz verzweifelt ist. Er ist so eifrig, Gott zu gefallen und alles zu erfüllen, was Gott wohlgefällig ist. Und zum Schluss verzweifelt er und sagt, ich elender Mensch. Geschwister, sag nichts gegen so einen eifrigen Menschen. Ich bewundere diese eifrigen Menschen. Der Eifer ist gut. Das will ich nur sagen. Der Eifer ist gut. Manchmal wünsche ich, dass wir alle diesen selben Eifer an den Tag legen. Auch in Bezug auf unseren Wandel und so weiter. Eifer ist nicht schlecht, aber es muss für die richtige Sache sein. Und es muss auf dem richtigen Weg passieren. Es muss richtig geeifert werden. Von den Juden sagt Paulus in Römer 10, Vers 2, denn ich gebe ihnen das Zeugnis, dass sie Eifer für Gott haben, aber nicht nach voller Erkenntnis. Sie haben Eifer für Gott. Es ist gut, eifrig zu sein. Aber Geschwister, diesen Eifer sollen wir einsetzen, um Christus zu erfahren. Sei eifrig, das Beste, das Höchste, das Kostbarste in diesem Universum zu erfahren. Das Kostbare in deinem Leben zu erfahren. Es ist nicht Erfolg, es ist nicht Anerkennung, es ist nicht Genuss in irgendeiner seelischen oder fleischlichen Form. Es ist der Herr Jesus Christus selbst. Den sollen wir anstreben. Eifrig sein, eifrig sein. Bitte, Geschwister, kümmert euch um das Wertvollste, was es in diesem Universum gibt. Und den bringt in die Gemeinde. Ich weiß, es gibt viele äußere Dinge, die auch in der Gemeinde noch zu regeln sind. Und wir hatten jetzt ja auch mal vor kurzem eine Versammlung. Und jeder hat auch so geäußert, was er für verbesserungswürdig hält. Und gut, manche Sachen waren sehr schnell zu erledigen, noch am selben Tag. Manche haben etwas länger gedauert. Und bei manchen haben wir gesagt, ist ein Vorschlag, auch ein guter Vorschlag, aber um des Geistes willen denken wir, es ist besser, ihn nicht zu übernehmen. Besser wäre es für den Geist, wenn wir das, wie wir es praktizieren. Ich habe jetzt gerade einen Vorschlag im Kopf. Kann ich auch ruhig sagen. Ich meine, das war der Vorschlag, wir sollten jede Versammlung am Sonntagmorgen unterbrechen. 10 Minuten. Wo wir dann kurz mal miteinander sprechen, auf die Toilette gehen oder was auch immer. Und wir haben hin und her überlegt und gebetet und gedacht, also für die Evangelisationsversammlung ist es vielleicht ganz gut, da machen wir einen kleinen Einschnitt und fangen dann wieder um 11 Uhr neu von vorne an. Aber so für die laufende Gemeindeversammlung, es ist schwierig, den Geist zu unterbrechen, wenn er schon voll in Fahrt ist, weißt du? Jetzt nach dem Brotbrechen zu sagen, Schluss jetzt, 10 Minuten Pause. Es war einfach so, dass die Brüder dachten, lass uns doch lieber noch weiter eine Versammlung machen. 2 Stunden ist natürlich viel, ne? Immer auf dem Stuhl zu sitzen. Aber wir brauchen ja nicht nur auf dem Stuhl sitzen, wir können ja auch mal aufstehen. Wir können auch kleine Gymnastik machen, indem wir einfach mal aufstehen, ein Zeugnis geben oder was auch immer. Oder auch mal gemeinsam aufstehen und den Herrn loben. Warum auch nicht? Wir sind ja gar nicht so, wir sind ja gar nicht gesetzlich. Ja. Was immer, wo immer der Geist uns treibt, das wollen wir praktizieren. Geschwister, Amen, Herr Jesus Christus. Also wir müssen immer sehen, was fördert den Geist. Schon Luther hat gesagt, dass wir darauf achten sollen, was den Geist treibet. Ja, was den Geist treibet, das ist richtig. Wir wollen das, was den Geist fördert, nicht was den Geist betrübt oder hindert oder aufhält. Nein, was den Geist fördert, das ist das Evangelium, was wir heute leben, erfahren und genießen dürfen. Also der Eifer ist gut, aber er muss richtig sein. Er muss richtig erstmal die richtige Richtung haben. Er muss immer auf den Herrn ausgerichtet sein. Selbst wenn wir praktisch dienen, auch dieser Dienst ist ein Dienst eigentlich mit dem Blick auf den Herrn. Es ist nicht nur, dass wenn wir Zeugnis geben, dass wir dann auf den Herrn schauen. Nein, jeder Dienst in der Gemeinde und eigentlich alles, was wir tun in unserem Leben, es soll vom Geist geleitet sein. Das sagt Paulus auch in Vers 14, denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Gottes Söhne. Ja, das ist einfach unser Leben, unser Wandel. Und die erste Erfahrung, die Paulus macht mit dem Geist, als er bekehrt wurde, er sagt ja noch in Kapitel 7, Vers 25, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn, ja? Ein Vers vorher sagt er noch, ich elender Mensch, wer wird mich erlösen? Und dann sagt er, Gott sei Dank durch Jesus Christus, unseren Herrn. Gott sei Dank. Und das im Kapitel 8, Vers 1 sagt er, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Lobe den Herrn. Keine Verdammnis mehr. Verdammnis kommt immer aus dem Gesetz. Du hast das Gesetz nicht erfüllt, also. Du musst dich verdammen und Gott verdammt dich, aber in Christus Jesus gibt es keine Verdammnis. Es gibt keine Verdammnis. Geh zu Jesus, wenn du Verdammnis spürst. Wenn du wirklich gesündigt hast, geh zu Jesus und lass dir die Sünde vergeben. Wenn du einen Fehler gemacht hast, verdamme dich nicht. Das war ein Fehler. Da brauchst du auch nicht hingehen und dir die Sünde vergeben zu lassen. Fehler ist Fehler, aber Sünde ist Sünde. Sünde müssen wir uns vergeben lassen. Und er vergibt reichlich. Aber jetzt gibt's noch etwas mehr. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Geschwister, das ist die erste Erfahrung, die Paulus hier berichtet. Der Geist macht frei. Und ich sage allen Geschwistern, den jungen Leuten, den Alten, der Geist macht frei. Alle, die durch das Gesetz belastet sind, der Geist macht frei. Alle, die unter Gewohnheitssünden leiden, sage ich, der Geist macht frei, auch vom Fleisch. Wir kommen gleich darauf. Er hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Sünde, versklavt. Aber der Geist macht frei. Denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Zuerst müssen wir den Herrn loben und ihm danken für dieses Wort. Was uns unmöglich war, weil wir durch das Fleisch schwach waren. Das tat Gott. Jetzt richte den Blick weg von deiner Schwäche auf den und auf das, was Gott getan hat. Richte deinen Blick auf den Herrn. Weg von dir, weg von deiner Schwäche, schau Jesus an. Schau Jesus an. Das tat Gott. Und was tat Gott? Er sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Er sandte seinen Sohn als Mensch, kannst du auch sagen. Als ein Mensch, der versuchlich war wie wir, aber ohne Sünde. Damit er dann als ein reines Opfer, was Gott vor Grundlegung der Welt schon ersehen hatte, diesen Christus hat er schon vor Grundlegung der Welt ersehen, dass er als ein reines Opfer für uns die Sünde tragen sollte. Das war Gottes Plan. Und was wir mit unserer fleischlichen Fähigkeit, unserer natürlichen Fähigkeit nicht erlangen können, nie hätten erlangen können, kein Mensch, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn. Und er verdammte die ganze Sünde im Fleisch, indem er seinen Sohn ans Kreuz nageln ließ und für kurze Zeit die ganze Sünde der Welt auf sich nehmen ließ. So dass wir jetzt sagen können zu Gott, Vater, ich komme wieder neu zu dir. Vergib mir meine Sünde. Ich möchte einen freien Zugang zu dir. Schau auf deinen Sohn, auf den gekreuzigten Christus. Schau auf das vergossene Blut. Ich komme im Glauben vorwärts, dich zu berühren und dich zu erfahren. Und noch etwas, er verdammte die Sünde im Fleisch. Sünde ist keine Kleinigkeit. Sünde ist Feindschaft gegen Gott. Deswegen muss die Sünde bereinigt werden, auch wenn wir mal sündigen. Eigentlich sollen wir gar nicht sündigen. Auch als Christen sollen wir gar nicht sündigen. Aber wenn wir mal sündigen, haben wir einen Fürsprecher bei Gott. Und das ist doch wunderbar. Wir können wirklich frei sein, Geschwister. Frei von Verklagung, frei von der Sünde, frei von Bedrückung und immer neue Konzentration auf die Sünde. Und wir können unseren Blick zu Gott erheben und frei sein und freimütig vorangehen. Seid frei durch das, was Gott getan hat. Seid frei. Wirklich, ihr seid frei. Ihr seid befreit von der Sünde, vom Ich, vom Teufel, von allen Mächten und Gewalten, von eurer Unfähigkeit. Ihr seid frei. Der Herr hat euch frei gemacht. Jetzt übt bitte eure Freiheit. Und der Herr Jesus Christus hat alle Forderungen des Gesetzes erfüllt. Nicht nur für sich selbst, sondern für uns alle. Und dann ist er auferstanden von den Toten und wurde zum Geist, der das Leben gibt, um jetzt in uns diese Wirkung zu haben, frei zu machen von der Sünde und vom Selbst. Er macht uns frei. Ja, damit die gerechte Forderung des Gesetzes in uns erfüllt würde, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Ja? Nicht mehr nach dem Fleisch. Sondern jetzt haben wir eine Person, einen lebendigen Gott in uns wohnen. Kraftvoll. Voller Liebe. Apropos Liebe, ich muss das noch sagen. Was hat denn Gott dazu getrieben, seinen Sohn zu schicken? Es war pure Liebe. Es war einfach Liebe. Viele Menschen denken, sie müssen dies und jenes tun, damit sie auch der Liebe Gottes entsprechen. Gott hat uns erst einmal voraussetzungslos geliebt. Also, so hat Gott die Welt geliebt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in diese Welt, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das heißt, in Gott ferne irgendwo landen. Schon in diesem Leben ein schreckliches Los eigentlich. Wir müssen barmherzig sein und Mitgefühl haben mit den vielen Verlorenen, sondern es geht hier auch um die ewige Verlorenheit in der Gottferne, damit sie nicht verloren sind, sondern das ewige Leben haben, schon jetzt, heute, in der Gemeinschaft mit Gott, den Geist und das Leben haben und dann in aller Ewigkeit noch mit Gott zusammenleben. Das ist doch eine Zukunft, die wir haben. Da müssen wir Gott täglich dafür danken. Amen. Herr Jesus, die wir nicht nach dem Fleisch wandeln, sondern nach dem Geist. Ich höre jetzt hier auf, ihr könnt auch weiter Zeugnis geben. Einfach sollen wir im Gedächtnis behalten, es ist der Geist, der das Leben gibt. Es ist der Geist, der die Gemeinde aufbaut. Es ist der Geist, den Gott uns gegeben hat als das Kostbarste, was er hat, nämlich es ist sein Wesen. Es ist der Geist. Es ist der Geist, mit dem er die Gemeinde baut. Es ist der Geist, mit dem er uns umwandelt. Es ist der Geist, auf den wir unsere ganze Hoffnung und unsere ganze Konzentration setzen. Wir wollen mehr Geist. Da ist viel Eifer angesagt. Geschwister, viel Eifer. Und wo ist der Geist? Natürlich in meinem Herzen. Dann im Wort. Das Wort ist ein Wort des Geistes und des Lebens. Dann ist der Geist, wo kann ich den Geist erfahren? Im Gebet. Wo kann ich den Geist noch erfahren? In Gemeinschaft, ja. Denk nach, wie kann ich den Geist noch erfahren und wo habe ich den Geist schon erfahren? Damit die Fülle des Geistes sichtbar wird. Geschwister, der Herr ist gnädig. Er gibt den Geist nicht nur tröpfchenweise. Er gibt den Geist nicht nach einem, Eierbechermaß, sondern er gibt den Geist ohne Maß. Er hat viel davon und er möchte auch, dass wir überfließen und volle Genüge haben. Lobt den Herrn.